Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Genau heute vor einem Jahr sind also die Schweizer Behörden der UBS mit Milliarden zu Hilfe geeilt und das wissen wir heute, die Hilfe hat gewirkt. Der Aktienkurs der UBS hat massiv zugelegt, die Bank glaubt, auf eigenen Füßen stehen zu können und will sich aus der Bundeshilfe bald loskaufen. Kritiker fordern allerdings schärfere Vorschriften für das Bankengeschäft, über deren mögliche Ausgestaltung wird heftig gestritten. Eine pointierte Stimme in dieser Debatte ist der Publizist Beat Kappeler, der sich unter anderem in der NZZ regelmäßig zu wirtschaftspolitischen Fragen äußert. Ein Jahr, nachdem die UBS am Abgrund stand, ist Beat Kappeler Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Beat Kappeler, Sie sind ja neben diversen anderen Sachen auch freier Publizist, der mein Honorar bekommt für das, was er macht. Hat es auch Zeiten gegeben in den letzten anderthalb Jahren, wo Sie das Geld lieber bar genommen haben, als auf eine Bankkonto überwiesen bekommen?
Nein, ich habe meine Banken oder die Postfinanz immer noch als sicher angeschaut. Ich habe allerdings effektiv im schlimmsten Moment, wo nach dem Lehman-Konkurs eigentlich international die Zahlungstransaktionen zwischen den Banken gestoppt und gestockt haben, haben wir mal überlegt, was würde ich machen, wenn es schlimmer wird? Und da hätte dann geheissen, man würde das Bargeld abheben von den Konten und in ein Schliessfach tun. Hast du aber nicht gemacht.
Also am Matratze nicht in der Debatte gestanden, ein Schliessfach immerhin.
Ja, immerhin ein Schliessfach.
Aber bei einer Bank, also im Keller?
Im Keller von einer Bank.
Ah, wo man dann noch reinkommt. Jetzt ist es so, die Aktienkurs boomt wieder, oder? Dow Jones, glaube ich, über 10'000 und Boni explodieren auch. Ist dann eigentlich schon alles vorbei, das ganze Theater?
Gut, die Wirtschaftskrise, was so Auftragslage, Export und so weiter betrifft, ist noch nicht vorbei. Aber es ist viel rascher als Prognoseinstitut gesehen haben, wieder hochgegangen. Finanzkrise, kann man sagen, ist für einen schlimmeren Teil vorbei. Der schlimmere Teil hat geheissen, dass niemand mehr Vertrauen in die Banken hat und die Banken selber auch nicht. Und das ist eigentlich der Punkt gewesen, nachdem der amerikanische Hypothekenmarkt zusammengebrochen ist, nachdem seine Papiere in sämtlichen Bankbilanzen irgendwo gewesen sind und in den Versicherungen und Pensionskassen drin, nachdem der zusammengebrochen ist, hat niemand mehr am Geldkreislauf, schlicht am Geldkreislauf und Papiergeld mehr traut und damit sind Banken eigentlich theoretisch alle gleichzeitig bankrott gewesen. Und illiquid, also nicht flüssig. Sie haben schon noch Vermögenswert gehabt, aber in unserem System, von der westlichen Welt, gibt die Notenbank etwa ein Viertel vom gesamten Geldvolumen aus und auf dem Viertel oben tun Banken ihr eigenes Kreditvolumen schaffen. Sie haben Einlagen von dem Geld, tun darauf Kredite erteilen, die werden die anderen Banken überweisen, werden wieder zu Einlagen, dort gibt es wieder Kredit drauf und so entstehen in jeder Bank und in den Banken als System entsteht mehr Geld. Aber schuldig sind Banken gegenüber relativ kurzfristigen Einlegern, wie zum Beispiel Festgeldeinleger oder Sparbüchleinhaber, die jederzeit abheben können. Und engagiert, also ausgeliehen, haben sie das zum Teil auf 3 Monate, auf 10 Monate, auf 2 Jahre. Und dann können sie nicht gerade sofort holen. Und weil das Papiergeldsystem so funktioniert und Banken mit dem Kreditgewähr Papiergeld schaffen, Guthaben schaffen, ist eigentlich jede Bank in tödlicher Gefahr, sobald jetzt zum Beispiel in einer halben Stunde sich eine Schlange bildet vor einem Schalter und das Geld sofort wendet. Das ist illiquid. Und das ist passiert nach dem Lehman-Konkurs vor einem Jahr. Und die UBS selber hat eben auch sehr viel kurzfristige Gelder reingenommen von den Kunden und hat langfristig die verrotteten Papier gekauft, die Pakete mit diesen faulen Hypotheken drin. Also haben sich dann im Nachhinein eben als faul erwiesen. Und die hat sie nicht mehr losschlagen können. Es hat keine Macht mehr dafür gegeben. Und damit ist sie auch illiquid gewesen und vielleicht sogar bankrott.
Jetzt haben also die UBS und ein paar andere an dem Tag, also im letzten Herbst vor einem Jahr, ziemlich fest in den tiefsten Abgrund runtergeschaut, haben sie das Gefühl, dass bei den Bankern der Köpfe heute etwas anderes oder etwas vorgeblieben ist, irgendetwas gelehrt daraus oder ist es wieder genau gleich wie vorher?
Ja, also die Banken sind nicht anders geworden. Man hat schon den Eindruck, dass eigentlich das Bestreben von sehr vielen Banken, vor allem der grossen international Tätigen, ist, so schnell als möglich zu Business as usual, also zum gewöhnlichen Alltagstrott zurückzukehren. Das ist natürlich zum Teil auch gut, denn Banken sind nicht einfach unnütz, sondern sie nehmen eben kurzfristiges Geld rein, lehnen es langfristig aus, das ist einmal eine gute Sache. Dann nehmen sie vielleicht kleine Gelder ein und tun es in grössere Kredite rausgeben, das ist eine andere solche Rolle, die sie haben. Und sie nehmen auch heute Geld rein und können es im Normalfall, hoffen wir wenigstens, in 10 Jahren, 20 Jahren wieder zurückgeben. Das heisst, sie transformieren, wenn man so will, Fristen, Risiken und Grössenordnungen. Und das ist die nützliche Funktion. Und da hoffen wir schon, da gehe ich weiter.
Also das System muss so funktionieren, es kommt gar nicht so wahnsinnig darauf an, was der Einzelne denkt, sondern das System ist einfach so und der Einzelne muss das denken, was das System verlangt.
Ja, das ist ein bisschen drastisch gesagt. In dem System, ja, jawohl.
Marx zitieren, ja, sagt,
das, so ist es, also in dem System.
Sagt, ich habe mein Buch extra nicht die Kapitalisten genannt, ja, sondern das Kapital, das Kapital, also das Kapital, ja, macht, also nicht die Leute, die sie machen auf das, was das Ding will.
Jawohl. Gut, es gäbe andere Systeme und das ist das System von der Vermögensverwaltungsbanken, wo wir in der Schweiz ja Haufen haben, von Sarasin, von Dobel, Julius Bär und so weiter, Reichmuth und so fort. Die Banken nehmen das Geld von den Kunden nicht in ihre eigene Bilanz ein, sondern nehmen es und legen es für Kunden irgendwo an, wo Kunden sagen, die würde gerne da oder jenes kaufen. Das geht an der Bankbilanz vorbei. Die schaffen auch keinen Kredit, die erteilen auch keinen Kredit, schaffen kein Geld. Und damit haben sie ein System, das viel stabiler wäre. Wenn das ganze System so funktionieren würde, wäre es fast wie das Islamic Banking, wo man keinen Zins nehmen darf, was eben die, das Zinsdifferenzgeschäft nicht erlaubt ist, dass man kurzfristig das Geld reinnimmt, günstig. Festgeldzinsen sind ja heute fast nichts. Und längerfristig an die Industrie und Gewerbe oder Hausbesitzer auslehnt. Das ist im Islam verboten. Im mittelalterlichen Zinsverbot war das auch drin in den christlichen Kirchen. Heute eben macht man die grossen Zinsdifferenzgeschäfte. Und wenn man das nicht mehr machen würde, sondern wenn eine Vermögensverwaltungsbank würde einfach das Geld reinnehmen, aber gerade direkt irgendjemandem geben, der einen Kredit will, ohne es durch die Bankbilanz zu nehmen, würde keine Kreditschöpfung stattfinden, keine Geldschöpfung und das Bankensystem wäre sicher. Aber wir leben nicht
und
in dieser Welt.
Das wären dann keine Renditen von 25% möglich, die bereits wieder gefordert werden.
Doch, die Vermögensverwaltungsbanken leben ja offenbar recht gut, oder? Also, was denn die mit ihren Privatkunden machen, wie viel Kommission sie verlangen, das ist ein anderes Buch. Die leben gut. Aber sie leben nicht vom Geldschöpfen. Also, sie haben keinen Prägegewinn.
Jetzt wird Bea Kappeler doch noch ganz kurz nochmal zurückschauen. Die Bundeshilfe, die UBS vor genau einem Jahr, ist denn die im Nachhinein gesehen unumgänglich und nötig und auch richtig gewesen?
Ja, das kann man sagen. Sie ist also nach all diesen Kriterien rasch, zielgerichtet und nötig sein. Die Grossbank, wie alle, praktisch englische und amerikanische Grossbanken, wäre geliefert gewesen, wenn sie eben aus dem unterbrochenen Kreislauf rausgefallen wäre, wo kein Geld mehr reinkommt, aber sie ein grosses Engagement hat, grosse Guthaben, die sie nicht mehr flüssig machen kann. Da hat man müssen korrigieren, hat man die ganze Welt korrigiert. Die Schweizer Behörden haben absolut rasch reagiert, viel schneller als zum Beispiel die deutschen oder amerikanischen. In Deutschland und in Amerika tut man in dem Moment, jetzt ein Jahr später, anfangen diskutieren, wenn man die schlechten Kreditpakete in die Notenbanken oder in eine schlechte Bank, wenn man dann sagt, Bad Banks, raus operieren möchte. Das fängt dort erst an. Bei uns hat man es vor einem Jahr gemacht, hat der Staat auch vor einem Jahr der Bund noch einen Kapitalspritzer gegeben und unterdessen schon wieder mit Gewinn verkauft hat. Also man kann sagen, die Behörden haben außerordentlich gut zielgerichtet und rasch reagiert. Da kann man also sagen, Professionalität ist schon einmal auf der Seite vom eidgenössischen Finanzdepartement gewesen und nicht so sehr bei den Grossbankern.
Und will man das, was die anderen jetzt...
Und bei der Entschuldigung, bei der Notenbank natürlich.
Gut, die haben ja nachher etwa 30 Milliarden irgendetwas in dieser Grössenordnung drin, wo noch nicht so klar ist, was genau mit denen rauskommt. Aber weil man diese Sachen hier gemacht hat und nicht mehr muss heute diskutieren, sind wir dann auch bei der Diskussion um neue Regeln, die in Zukunft solche Vorwahl sollten verhindern, ein Stück weiter. Die Frage ist, wird dann heute überhaupt über das richtig diskutiert?
Ich habe das Gefühl nicht, es wird über Nebensächlichkeiten diskutiert. Auch die G20, die Gruppe von diesen grossen Ländern, die vor einem knappen Monat getagt hat, hat sich mit Boni befasst, und das weiss ich alles, und ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Eigenkapital gefördert und internationale riesige Überwachungsgebäude, wo noch nichts drum ist. Das war nur so angedacht gewesen. Dabei darf man einfach nicht vergessen, dass die Krise entstanden ist aus den wahnwitzig riesigen Summen von Hypotheken, die an Haushalte gewährt worden sind in Amerika, wo prinzipiell zahlungsunfähig sie sind. Und dass die Behörden in Amerika jahrelang darauf gedruckt haben, dass das so passiert. Und man hat also bewusst schlechte Risiken ins System gepumpt. Und da hat jetzt aufgehört, für den Moment einmal. Obwohl Obama natürlich noch sehr viel neues Geld diesen Haushalten, die jetzt überschuldet sind, nachwirft, damit sie die Hypotheken tragen können. Mein Vorschlag, nicht mein, sondern wenn ich unter all diesen Vorschlägen aus der angelsächsischen Welt vor allem rausbicke, wäre, dass künftig, meinetwegen, sollte die Banken genügend eigenes Kapital haben, meinetwegen
gewisse Überwachung. Das war gefordert wird von der Firma und so.
Genau.
Und genug flüssig sein,
ja, solche Sachen. Ja, so richtig. Im Verhältnis zu ihren Ausleihungen, zu ihrer Bilanzsumme. Aber wahrscheinlich die beste Lösung wäre entweder das Modell, das ich vorhin geschildert habe, dass alles nur Vermögensverwaltungsbanken wären und Treuhänder, ist sozusagen, das Geld weitergeben. könnten ohne Kredit schöpfen, aber das ist eine Illusion, das will wahrscheinlich fast niemand, sondern man könnte eine Linie im Konkursrecht einführen. Und die würde heissen, dass Leute, die den Banken Obligationen abgekauft haben, sei es Kassenobligationen oder Bankobligationen zur Finanzierung der Banken, dass die im Fall von einem Konkurs der Bank müssten die Obligationen in Aktien von dieser Bank umwandeln. Würden das also zu Aktionär, könnte es nicht mehr so zurückziehen. Dann wäre die Bank neu finanziert, und zwar zu einem sehr schönen Teil, viel stärker als das, der Staat je könnte. Und das Wichtige dabei wäre, dass in den guten Zeiten natürlich die Leute sich überlegen würden, zu welchem Zins sie an einer Bank das Geld geben. Jetzt kommen sie für Kassenobligationen, auch bei den Grossbanken, kommen sie vielleicht 1,75% über. Würden sie das an einer Grossbank geben, wenn es keine Staatsgarantie gibt und wenn sie müssten im Konkursfall die Kassenobligation stohlen und wären den Aktionär von einer sich in Schwierigkeiten befindenden Bank, würden sie nicht 1,75% verlangen, sondern 12-15%. Das heisst, mit dem Vorschlag...
Das heisst, man ist dann im Bereich der Spekulation hinein, weil dann beteiligt man sich dem. Und die Frage ist, ob dann unter diesen Umständen, wie die gibt es ja vermutlich nicht, die hat den Bunker nicht, die hat den Warren Buffett, der glaube ich, irgendwie 12% bekommen, ob unter diesen Umständen ein normaler Mensch eine Obligation kauft und sagt, das Risiko habe ich, kommt 4-5% lieber, was soll denn das? Kaufe ich oder nicht? Dann verdiene ich vielleicht mehr und auf die Schnurren gehe, auf Deutsch gesagt, kann ich auch, oder?
So ist es. Der Vorschlag würde eben die Banken vorsichtiger machen, sehr viel vorsichtiger. Sie würden ein weniger grosses Rad drehen und damit würden dann wahrscheinlich mit der Zeit die Leute das Geld dafür, eben, wie sie sagen, für 4-6% geben, also nicht für 12 oder wie heute im Krisenfall. Und damit würden aber die Banken trotzdem sich teurer als heute finanzieren müssen. Sie müssten mehr zahlen, sie könnten weniger Hebelwirkungen machen mit dem Geld, das sie aufnehmen. Sie hätten auch weniger Gewinn. Über Boni müssen wir in dem Fall auch gar nicht mehr streiten. Das heisst, es wäre ein viel bodennahes Finanzierungssystem mit dieser Vorschrift.
Also die Banken haben heute das Billigsgeld und das wäre dann ein bisschen teurer. Ich will noch auf einen anderen Punkt eingehen, Herr Kappeler. Ich habe auch so Stimmen gehört von Leuten, die sagen, die ganze Debatte, wie man jetzt mit den Banken umgeht, mit dem Finanzplatz, da kommen die Laien und die Öffentlichkeit kommt sowieso nicht raus, das müssen wir selber machen. Es hat auch ein Spitzenmann von dieser Bank, da, wo in Problem gestanden ist, gesagt, der Politiker versteht nichts, sinnigerweise selber ein Altpolitiker. Was meint ihr zu dem, dass sie sagen, das geht ja eigentlich nicht, dass sie verstehen es ja nicht? Mir.
Ja, das hat so gegeben, Kürzlich vor etwa 10 Tagen, der ehemalige Spitzenmann von Merrill Lynch, also einer von den ganz grossen Investmentbanken, der musste unter die Fittich von einer anderen Bank flüchen, gesagt, er hat nicht verstanden, was da läuft.
Hat sogar der nicht, aber den Laien verstehen sowieso nicht, oder?
Ja. Also, es gibt verschiedene Sachen. Systemisches Risiko, das heisst Risiko, das dadurch entsteht, dass alle Banken miteinander in dieser Kreditschöpfung hineinhängen und dass, wenn eine Userkeit natürlich alle Guthaben bei dieser Bank blockiert sind von der anderen Bank und damit die anderen Banken möglicherweise auch zahlungsunfähig wären, das kann man nicht überblicken. Das kann vielleicht eben die Regulierungsbehörden überblicken oder sollte sie. Aber die Einzelbanken nicht all das wissen, wie es um die anderen Korrespondenzbanken steht, mit denen sie geschäftet. Und das Zweite sind natürlich die ganz komplexen Produkte, die Banken entwickelt haben in den letzten 10 Jahren. Also, dass man zum Beispiel eine Versicherung kann kaufen auf Obligationen von einer Firma und im Konkursfall von dieser Firma kommt man dann das Geld zurück über. Oder ein Derivat oder eben auch nur schon die Pakete, wo man die schlechten Hypotheken mit guten vermischt hat und die Ratingagenturen nachher die beste Qualifikation draufgeschrieben haben. Da sind sehr komplexe Instrumente geschaffen worden oder strukturierte Produkte. Ich habe, als ich das erste Mal vor etwa 7-8 Jahren so ein Insert angelesen habe, ich gewusst, das muss ich nicht kaufen. Weil dort ist gestanden, Sie kennen Sie 1000 Franken, dann haben Sie eine Obligation zu 6%. Das ist fantastisch. Mhm. Aber nachher, im Kleindruck, da ist gestanden, sollte irgendwann in den nächsten 5 Jahren bei dieser Obligation eine parallel zugrunde geleitete Aktie ein Tag oder eine Sekunde unter einen gewissen Kurs fallen, dann kommen Sie die Aktien über und nicht mehr das Geld. Und dann habe ich gewusst, ja, das ist nicht für mich. Also, so ein Kleindruck, den haben natürlich sehr, sehr viele Anleger nicht gelesen oder haben es nicht verstanden.
Gut, im Einzelfall von Anlegern, die von Geld, die man vielleicht vorallenfalls vorliegt hat, ist ja das nahe. Also, wenn man mal so ein Inserat angeschaut hat, hat man gewusst, das ist nichts für mich, wenn man nicht ökonomisch und die vielleicht hat zum Teil, aber jetzt mehr so auf Debatten im Ganzen. Also, wird ja gefordert, die Banken müssen reguliert werden. Und da ist die Aussage da, die Öffentlichkeit besteht zu wenig davon, wir müssen das irgendwie selber machen, die sollen gar nicht mitreden. Das heisst, auch Politik soll nicht, oder? oder?
Ja. Also ist das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube,
ja, wer soll denn? Also die Leute, die selber sind, die mit dem Wagen in den Recke gefahren sind, können selber klären, wie sie es wieder ausbringen, weil die anderen verstehen eh nichts.
Ein Oberstädter, mal zu mir im Dienst das Kragenknöpfchen kontrolliert, da habe ich gesagt, jeder kontrolliert, wenn er versteht. Er ist ja verrückt worden. Aber bei den Politikern, wenn die natürlich jetzt um die Boni diskutieren und wenn ich, glaube ich, vorhin mit Recht gesagt habe, die ganze Sache ist wegen diesen verpfuschten Hypotheken aus Amerika gekommen, im Betrag von 2000 Milliarden, dann muss man nicht Boni diskutieren, wenn man eine künftige Krise verhindern will, sondern so Pfusch, wo seinerzeit sogar die amerikanischen Behörden und nicht Banken gemacht haben. Banken selber sind unprofessionell gewesen, vertrauensselig, zum Teil auch gierig, das ist klar, wie jeder Aktionär, wie jeder Hausbesitzer auch, der nicht hat können das Haus zahlen und doch einen Kredit wollen hat. Also, das Klima von möglichst rasch reich werden, ist sicher wesentlich dafür die Schuld gewesen. Daraus sind die einzelnen Banken schon, aber eben als System haben sie Risikopotten, wo man bremsen muss. Und der Vorschlag zum Beispiel, eben mehr zu regulieren, mit Behörden schärfer reinzugehen, ist einer, der vielleicht wirken kann, aber Behörden haben sie auch nicht gesehen. Sodass höhere Kapitalerfordernisse an der Bilanz schon mal ein besseres Mittel sind. Also Banken müssen mehr eigenes Geld reinstecken in ihre Geschäfte. Das ist ein gutes Mittel, wird jetzt auch gemacht in der Schweiz bis zu 13% von der Bilanzsumme, was die UBS mit 11-12% schon hat. Also die ist bereits gut aufgestellt, Credit Suisse auch. Aber das möchte man jetzt international machen. Und dann vielleicht noch eine gewisse internationale Kooperation, dass man ein bisschen Daten austauscht und sagt, wie steht es bei euch, wie steht es dort, um eben das systemische Risiko zu haben. Nachher gibt es den Vorschlag, dass man bei den Banken einschreiten können, wenn es eine Gefahr hat, und den Teil abtrennen, der eben zum Beispiel mit dem Geldkreislauf zu tun hat und den Rest Konkurs gehen lassen. Da glaube ich einfach, da ist sehr schwierig. Wer bestimmt, welcher Teil welchen ist? Wer greift wenn ein? Und kann man Teil von der Bank Konkurs gehen lassen und andere Teil nicht? Und dann denen, die toben, weil sie Geld verloren haben, sagen, ja, das macht nichts, wissen Sie, wir haben den anderen Teil gerettet. Das scheint mir relativ komplex.
Also ich sehe, ich bin ja kaputt, sie halten von möglichen Eingriffen von Regulationsbehörden, die bis jetzt nicht eine gute Gattung gemacht haben, nicht allzu viel. Wie ist denn mit dem Thema zu grosse Banken? Also, ja.
Darf ich nur noch sagen, ja. Mein Vorschlag, also der, den ich vorhin aus Amerika und England zitiert habe, dass man einfach die Obligationäre an Kandare nimmt, wo in all diesen Bankrettungen ungeschoren davor sind und sagt, nächstes Mal kommen die dran. Und dass damit Banken sich komplizierter, teurer finanzieren.
Für das braucht es Pfimmanie.
Auch. Aber es braucht nicht zusätzliche tägliche Regelungen.
Gut, jetzt aber die Frage von der Grösse der Banken. Es hat ja geheißen, die beiden sind allein und zusammen sowieso viel zu gross für die Schweiz. Sind dann kleinere Banken die Lösung des Problems?
Systemisches Risiko, das heisst, dass die miteinander Geld schöpfen und Geldtransaktionen machen und im Zahlungsverkehr eine von der anderen abhängt und alle miteinander Konkurs gehängt, wenn es eine läuft, da würde bestehen bleiben. Vielleicht sogar noch mehr, weil man weiss dann noch weniger, was passiert, wenn es einen Haufen kleine hat, die man übermachen müsste. Ich glaube, dass die Schweizer Grossbanken nicht zu gross sind. Einerseits hat sich jetzt, gerade in dieser Krise gezeigt, dass die Hilfe an die UBS, die ja durchaus beachtlich war, etwa 7% von unserem Bruttoinlandprodukt, also nicht gekostet hat, sondern einfach hat dem entsprochen. In England sind 80% vom Bruttoinlandprodukt für Garantien und Hilfe gesprochen. Worden. In Amerika ebenfalls. In der OECD im Durchschnitt 36%, also 5-mal mehr als in der Schweiz. Das heisst, man muss ja nicht sagen, die Schweiz müsste im Konkursfall, wie jetzt beispielsweise, oder im Liquiditätsfall von der UBS, die ganze UBS zahlen können, sondern nur die Differenz zwischen Aktiven und Passiven. Das sind natürlich schmerzliche 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Milliarden, wenn sie mal bei beiden Großbanken wieder mal scherbeln sollte. Aber die Schweiz kann das zahlen. Da England, Amerika würgen und Deutschland werden noch jahrelang würgen, weil ihre Banken vielen grösser, also die kaputten Banken, einen grösseren Anteil am gesamten Staat ausgemacht haben. Ich kann nicht begreifen, warum man immer auf die Schweiz zeigt. Wir haben unseren Dreck vor einem Jahr super gelöst, schnell gelöst, mit Gewinn für den Bund gelöst und die anderen Banken, außer der einen, sind alle gesund. Ist ja gar nicht, also ein bisschen salopp gesagt, wo jetzt heute das Problem ist.
Jetzt Regulierungen werden in der Öffentlichkeit aber gleich verlangt. Allgemein, man muss irgendetwas machen, es weiss zwar niemand aufpassen ganz genau, was denn genau. Und Banken wollen das selbstverständlich nicht und sagen, wenn ihr das macht, dann kommen keine kein Kredit, mit dem kein Geld für das, wenn man selber an die droht, bereits mit einem massiven Ding, die Wirtschaft ging überhaupt kaputt. Ist das legitim?
Das, legitim ist es. Also in so einem politischen Fight darf man fighten, wie man will. Ob es die anderen glauben, ist dann etwas anderes. Also das muss man nicht ganz so glauben. Das ist nicht zum Nennwert zu nehmen. Banken werden immer Wege finden, gute Geschäfte zu machen. Das ist ja übrigens auch ein weiteres Argument gegen allzu starre Reglementierungen, weil man kann immer neue Produkte, neue Instrumente zum Anlegen erfinden und dann ist man wieder außerhalb von der Regulierung. Aber Banken sind nicht sehr glaubwürdig, wenn sie quasi mit dem Ende der Geschichte drohen gegen solche Regulierungen. Ich denke, eine intelligente Bank sollte sich anbieten, den Politikern zu helfen, zu sagen, wo die wirklichen Krisenmomente liegen könnten und Hand dazu bieten, dass man eine gewisse Lösung findet. Wie gesagt, ich finde, es gibt Gittere und gibt Dümmere, aber gerade der Presse, finde ich, ist ein schlechter Stil.
Wo die wichtigen Probleme könnten liegen, die wir hatten, die kennen wir jetzt. Also mehr oder weniger haben Sie dann bei Kappler eine Vorstellung, wo dann die nächsten kommen. Die kommen dann ziemlich sicher schon. Ist
ja,
das, sind das die faulen Kredite von Industrieunternehmen, die jetzt auch langsam auch Schwierigkeiten bekommen? Ist das mit Derivat wieder irgendetwas, was niemand so genau versteht? Oder sind die Staatsschulden, die mit Ausnahme von der Schweiz, wo es wunderbarerweise abgegangen ist, überall massiv hochgeht, kommt dort die nächste Krise her?
Effektiv. Die Staaten haben eigentlich die Schulden aus dem Banksystem selber übernommen, zur Staatsschulden umgemünzt, haben riesige Geldsummen ins System gepumpt, Notenbanken und Staaten. Und das ist das nächste Problem. Denken Sie nur daran, dass Zinsen heute künstlich tief gehalten werden von den Notenbanken, indem in Amerika und England Notenbanken direkt vom Staat Schuldpapier kaufen. Und wenn die mal aufhören müssen, was irgendwann mal müssen, dann haben die Staaten verdoppelte Schulden, bei von jetzt aus gesehen verdoppelte Zinsen. Das heisst, eine vervierfachte Zinslast. Und dann ist Ende der Saison. Entweder unglaublich viel mehr Steuern oder unglaubliche Ausgabenkürzungen. Und beides ist wirtschaftlich nicht so sinnvoll. Ich erwarte also durchaus 2010, 2011 nochmal ein Hick. Muss nicht so schlimm sein, ich hoffe es nicht wie der letzte, aber es wird nochmal eine Bremsspur in der Wirtschaft, nicht in der Finanzwirtschaft, aber in der Wirtschaft gehen aufgrund von der unmöglichen Situation der Staaten, in die sie sich hineingeritten haben.
Also die können dann weniger ausgeben und das merkt dann auch die Wirtschaft und dann klappt alles nochmal eine richtige Portion zusammen. Also vielleicht auch viel schlimmer als jetzt.
Es gibt neue Lasten, natürlich gibt es auch Zinsempfänger, oder? Wenn dann doppelt so viel Zins auf doppelt so viel Staatsschulden gezahlt wird, gibt es wieder Schichten, die davon profitieren. Aber ob es dann irgendwie im Land ausgeht und so weiter, das ist eine andere Frage. Ich habe einfach das Gefühl, da braut sich noch ein bisschen etwas zusammen. Und Politiker hätten vielleicht wieder geschaut, dass man eben die Interessen von den Banker selber oder von den Anleger selber vor der Karre spannt, wie beispielsweise mit dem Vorschlag, dass Einleger, also Obligationär, mithaften müssen. Denn nachher haben sie eine Bremsung vom gesamten System durch die Beteiligten und nicht der Aussenstehenden.
Also die Zukunft, wenn ich Sie richtig verstehe, bei Kappler ist mittelprächtig, rosig, zurück zum Anfang, das Geld, das sie verdienen, das freie Journalisten, Publizisten, Bankaktien kauft damit. Heute würden Sie es heute?
Ja, also vielleicht nicht gerade. Also ein vernünftiger Ökonom gibt sowieso keine Börsenempfehlungen. Aber auf längere Frist, finde ich, ist das Finanzsystem gesundet. Man müsste die Banken kaufen, die eben sich schon saniert haben. Das sind zum Beispiel Schweizer Banken. Es sind keine amerikanische oder Großteil nicht. Es sind keine deutsche. Die hängen alle noch in ihren schlechten Krediten, die sie erst jetzt anfangen auszugliedern. Aber es gibt derartige, die sich durchgemetzelt haben. Es gibt auch derartige, die gar nie ein Problem haben. Kantonalbanken oder kleinere Banken. Also ich würde die Branche nicht abmelden.
Aber das Schliessfach vorerst noch behalten?
Ja, oder einfach schauen. Also ich würde zum Beispiel, wenn es wieder mal ein bisschen akuter werden sollte, würde ich mit meiner Bank, wo ich gleichzeitig Hypothekschulden habe und Guthaben auf dem Konto habe, ein Abkommen schliessen, dass im Konkursfall ich das saldieren kann, also gegeneinander verrechnen kann. Das kann man offenbar. Und da wäre dann so eine private Hilfsmassnahme, dann muss ich nicht einmal ins Schliessfach.
Das heisst, man muss einfach schauen, dass man mehr Schulden hat, dass man es gut hat, dann kann nicht viel passieren. So.
Aus dem ist aber Krise entstanden, weil alle das denken.
Gut, es ist offenbar ziemlich schwierig. Wir hören jetzt auf bei Kappler. Besten Dank für das Gespräch.
Der Bund hilft der UBS mit Milliarden. Das ist genau heute vor einem Jahr die Schlagzeile vom Tag. Der Emil Lehmann hat im Tagesgespräch zurück und führen geschaut mit dem Bert Kappler, einem Wirtschaftsjournalist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.